Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
Freirad.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Radio-Essay der Sendereihe Projekt Clusterfuck. Nachdem Sie die Sendereihe wahrscheinlich noch nicht kennen, weil eben neu, kurz ein paar Worte dazu. Der Name ist wie gesagt Projekt Clusterfuck. Hier gibt's einmal im Monat, und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr, Radio-Essays. Die dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss gibt's eine etwa genauso lange Playlist zum Runterkommen. Den etwas besser ausformulierten Informationstext und weitere Infos finden Sie auf freirad.at. Die aktuellsten Informationen zur Sendung immer auf Instagram @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Jede Sendung bzw. jeder Radio-Essay wird ein eigenes Thema haben. Da ist alles möglich, aber heute geht's erstmal um Autobahnraststätten. Und zwar Autobahnraststätten als Nichtorte und Sehnsuchtsorte. Ja, dann legen wir mal los. Ich beginne einfach mal damit, eine Behauptung in den Raum zu stellen. Und zwar, Raststätten sind Sehnsuchtsorte. Also, ich meine jetzt die Raststätten, die man entlang von Autobahnen findet. Eigentlich alle, vor allem aber die in Italien. Raststätten sind Sehnsuchtsorte. Die Sache ist jetzt aber die. Wenn Sie auf diese Behauptung mit Nein antworten, dann lautet das beste Gegenargument, das ich habe, doch. Zugegeben ein etwas schwacher Konter. Und weil Raststätten, wie gesagt, Sehnsuchtsorte sind und man sich diese doch nicht einfach so von einem fiktiven Radiohörer vermiesen lassen kann, werde ich die nächste, sagen wir mal, halbe Stunde darauf verwenden, mich über die wundersame Aura dieser Orte auszulassen und versuchen, die Gründe ihrer Anziehungskraft greifbar zu machen. Dabei werde ich so viel wie möglich mit prätentiösen Wörtern wie Aura oder Suggerieren um mich werfen, weil ich gehört habe, dass dadurch das Zuhören erleichtert wird. Das war jetzt nur Spaß, aber ein halbstündiger Monolog wird das jetzt trotzdem. Weil es mir gerade schwerfällt, einen essayistisch gewitzten Einstieg zu finden, fange ich mit einer Definition an. Nicht von der Autobahnraststätte, die dürfte sich schließlich von selbst erklären, sondern vom Begriff Sehnsucht. Auch möchte ich fürs Erste noch den Anschein der Seriosität aufrechterhalten, weshalb ich diese Definition dem historischen Wörterbuch der Philosophie entnehme. Ich zitiere. Sehnsucht, von sprachgeschichtlich unklarer Herkunft, ist zuerst mittelhochdeutsch belegt als Krankheit des schmerzlichen Verlangens. Das Wort bezeichnet später, unter Abschwächung des pathologischen Aspekts, einen hohen Grad eines heftigen Verlangens, besonders wenn man keine Hoffnung hat, das Verlangte zu erlangen oder wenn die Erlangung ungewiss noch entfernt ist. Zitat Ende. Jetzt ist eine Raststätte nicht unbedingt schwer zu erlangen oder besser gesagt zu erreichen. Ein Auto reicht dafür meistens. Aber die Aufenthalte dort sind in der Regel auf relativ enge Zeitfenster beschränkt. Das heißt, den Großteil meiner Zeit plagt mich trotzdem das schmerzliche Verlangen danach dort zu sein. Wenn Sie sich jetzt wie ich fragen, woher dieses Verlangen wohl kommt, worin die Anziehungskraft der Raststätte besteht, werden Sie merken, dass ich gerade eben doch etwas zu voreilig war. Ich habe nämlich behauptet, die Raststätte sei selbsterklärend, was offensichtlich nicht der Fall ist. Also am besten schwinge ich jetzt nochmal die Definitionskeule und führe dabei einen Begriff ein, der für diesen Essay sehr wichtig sein wird. Ich definiere Raststätten als Nichtorte. Und zwar in dem Sinn, wie sie der französische Anthropologe Marc Auger definiert. Andere Beispiele für solche Nichtorte nach Auger wären Flughäfen, Bahnhöfe, Hotelketten, Supermärkte oder auch Freizeitparks. Übrigens gehören auch Fluglinien, Telefonnetze und das Internet in diese Aufzählung. Aber wir wollen uns hier jetzt mal auf physische Orte konzentrieren, um die Sache nicht unnötig zu verkomplizieren. Solche Nichtorte sind im Wesentlichen ohne Identität, ohne Relation und ohne Geschichte. Sie sind lediglich zu einem bestimmten Zweck konstruiert. Zum Flughafen geht man, wenn man eine Flugreise antritt, in den Supermarkt, wenn man Lebensmittel braucht, und zur Autobahnraststätte, wenn man auf einer Fahrt, naja, wenn man eben kurz rasten will. Was bei Nichtorten zählt, ist also ihr Gebrauchswert. Dabei bezeichnet der Begriff Nichtort nicht nur diese konkreten Räume, wie eben Autobahnraststätten oder Supermärkte, sondern in einem zweiten Sinn auch die Beziehung, die das Individuum, also Sie und ich, zu diesen Räumen hat. Und das ist es, worum es hier eigentlich geht. Ihre und meine Beziehung zu Autobahnraststätten. Mit Beziehung meint Augier hier nicht, welchen individuellen Bezug man zu diesen Räumen im Allgemeinen hat, sondern vielmehr, was solche Räume mit einem machen, wenn man sich in ihnen aufhält. Zumindest würde ich das jetzt so verstehen, und realistisch betrachtet haben die meisten von ihnen gerade keine andere Wahl, als mir fürs Erste zu glauben. Also lassen wir das mal so stehen. Jetzt ist die Frage, was ist es, was nicht Orte mit einem machen? Sie machen zunächst einmal gleich. Oder, um es mit Auger zu sagen, sie erzeugen den Durchschnittsmenschen, der als ihr Benutzer definiert ist. Die Art der Benutzung ist nämlich vorgeschrieben und wird von den Nichtorten selbst über Text und Bild kommuniziert in Form von Hinweisen, etwa Zug fährt auf Gleis 3 ein, oder Aufforderungen wie bitte geben Sie von der gelben Linie zurück und so weiter und so fort. Natürlich ändern sich Vorschriften und Hinweise je nach Nichtort, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Es gilt also Folgendes. Die Lebensrealität eines Zeitarbeiters unterscheidet sich grundlegend von der eines Bankers, außer an Nichtorten. Dort bedeutet ihr gesellschaftlicher Status nämlich nichts, weil ihn beide beim Betreten vor der Tür lassen. Wenn sie am Tresen einer Raststättenbar stehen und auf ihren Kaffee warten, sind sie beide gleich. Und sie teilen sich eine kollektive Identität mit allen anderen Anwesenden. Eine solche kollektive Identität bedeutet für den Einzelnen natürlich auch Anonymität und damit eine Art Befreiung. Man geht in der Masse unter, weil man gleich ist wie alle anderen. Die Befreiung besteht auch darin, dass man für die Dauer des Aufenthalts an einem Nichtort seine alltäglichen Sorgen und Zwänge hinter sich lässt. Man ist nicht mehr der, der man in gesellschaftlichen Kontexten ist oder vielmehr zu sein hat, sondern die Essenz seiner selbst. Man legt seine sozial konstruierte Maske ab, reduziert sich auf das Wesentliche. Zusammengefasst kann man mit Auger sagen, ich zitiere ein weiteres Mal, der Raum des Nichtortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit. Zitat Ende.
Lentement, il se disperse, courant après ses sons fuyants. La nasse remplie des verses s'habille acide arrogant. Et puis il s'endort sans jamais penser à la mort. Mais pourtant elle est là, petit au creux de ses bras. L'odeur du chaos en sorcelle, ceux dont les cœurs congelés à l'ombre des roches éternelles étouffent l'herbe sucrée.
Raum des Nichtortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit. Das war das Zitat vor dem Lied, das Sie gerade gehört haben. Übrigens war das die portugiesische Band Dead Combo mit dem Lied Esse olar que era só teu. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Falls nicht, entschuldige ich mich hiermit öffentlich bei allen Portugiesen dafür, es überhaupt versucht zu haben. Aber ich mache jetzt mal weiter. Ich möchte hier bei den letzten beiden Begriffen, nämlich Einsamkeit und Ähnlichkeit, nochmal kurz einhaken und ein paar Gedanken hinzufügen. Der erste betrifft die negativen Konnotationen, die das Wort Einsamkeit hervorruft. Es suggeriert nämlich, haben Sie gesehen, das Wort suggeriert ist doch noch gekommen. Also es suggeriert Verlassenheit und Isolation. Es bedeutet einen Mangel. Raststätten sind aber positive Orte. Immerhin so sehr, dass man Sehnsucht nach ihnen haben kann. Das heißt, dass man Einsamkeit in diesem Zusammenhang anders begreifen muss. Man könnte stattdessen auch Alleinsein sagen. Wer allein ist, ist nicht verlassen, sondern bei sich und für sich. Das Alleinsein ist quasi das positive Geschwister der negativen Einsamkeit, um es mal ganz undifferenziert auszudrücken. Natürlich sind die Grenzen zwischen Einsamkeit und Alleinsein fließend und ihre Bedeutungen sind nicht unbedingt klar umrissen, aber so gern ich Wortklauberei mag, noch mehr davon würde hier zu keiner besonderen Erkenntnis führen. Alles, was Sie aus der Abgrenzung dieser beiden Begriffe mitnehmen müssen, ist, dass Nichtorte in der Folge ausschließlich mit ihren positiven Aspekten verbunden werden. Nur eins noch. Einsam sein, das kann man auch unter Menschen, beispielsweise auf einer Party, auf der man niemanden kennt. Und allein sein kann man auch zu zweit. Das ist jetzt eine etwas banale und keine besonders wichtige Beobachtung, aber dass man mit mehreren Leuten zusammen allein sein kann, ist meine etwas holprige Überleitung zum zweiten Begriff aus dem Auger-Zitat, zur Ähnlichkeit nämlich. Nichtorte gleichen die Menschen, die sie benutzen, aneinander an. Das hatten wir ja schon. Sie erzeugen damit eine Gemeinschaft, die von außen als solche wahrgenommen wird, nicht aber vom Individuum. Eine Pseudogemeinschaft also. Denn der oder die Einzelne befindet sich in innerer Abgeschiedenheit. Ein Aufenthalt an Nichtorten und speziell an Raststätten lässt sich als temporäre Entfremdungserfahrung begreifen. Die Beziehungen und Bezüge, die einen mit der Welt verbinden, werden dabei großteils gekappt und ein Rückzug in das eigentliche Selbst forciert. So wird die Raststätte zu einem Ort der Kontemplation in Reinform. Wenn man sie betritt, ist man eher auf die Konfrontation mit einer Tasse Kaffee eingestellt, als auf eine tiefgreifende existenzielle Erfahrung. Deshalb denkt man überhaupt nicht daran. Und richtet man sich danach, wie beispielsweise Hannah Arendt die Kontemplation beschreibt, ist genau das der Punkt. Kontemplation passiert jenseits von Sprache und Denken, weil Sprache und Denken die Kontemplation nur unterbrechen können. Sie ist nämlich kein bewusster Vorgang, keine Tätigkeit, sondern funktioniert intuitiv. Ich möchte hier sogar so weit gehen und sie als unterbewusst definieren. Kontemplation geschieht also, wenn man nicht daran denkt oder damit rechnet. Und wo rechnet man weniger damit als an einer Raststätte? Zwischen belegten Brötchen, Zeitschriften und abgepacktem Eis findet man sich selbst, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Man isst einfach. Das stellt auch Auger fest. Er schreibt, der Mensch macht an Nichtorten, Zitat, die Erfahrung der ewigen Gegenwart und zugleich der Begegnung mit sich selbst. Zitat Ende. Nun kommen an einer italienischen Autobahnraststätte aber noch einige Aspekte hinzu, die man nicht ohne weiteres ausblenden kann. Ich habe den Nichtort und besonders die Raststätte bisher als Sehnsuchtsort beschrieben. Es ist aber eigentlich so, dass Italien selbst bereits ein Sehnsuchtsort ist. Wenigstens aus der Perspektive des deutschsprachigen Raumes. Es ist eine alte Faszination mit dem Land, die sich von Goethe über Nietzsche bis in die heutige Zeit nachverfolgen lässt. Wenn etwa Wanda von Amore in Bologna singen und auch sonst italienischsprachige Wörter und Phrasen als Stilmittel verwenden, dann aktivieren sie damit ein jahrhundertealtes Metapherninventar, das den Durchschnittsösterreicher zum Träumen bringt. Urlaub, Wärme, Lebensfreude, gutes Essen, unkompliziertes Dasein. Alles positive Konnotationen, die geweckt werden vom Süden im Allgemeinen und von Italien im Speziellen. Man kann davon ausgehen, dass sich die daraus entstehende Grundstimmung auch auf die Erfahrung der italienischen Autobahnraststätte auswirkt. abgesehen davon kommt man ja bereits von einem Nichtort, nämlich von der Autobahn. Wenn man die Raststätte betritt, befindet man sich also vielleicht bereits in einem halb befreiten, halb kontemplativen Zustand, der nun noch verstärkt und von italienischem Kaffee und allerhand Köstlichkeiten bereichert wird. Und wir müssen uns hier nichts vormachen. Die Standards in Sachen Kaffee und Essen sind noch an der schäbigsten Raststätte in Italien höher als auf der A1 von Wien nach Salzburg. Zugleich ist die italienische Autobahnraststätte, ganz egal welche, auf sonderbare Weise vertraut. Hier kommt eine etwas paradoxe Eigenschaft von Nichtorten zum Tragen, die mit ihrem Konsumcharakter zusammenhängt. Wenn man sich in einem fremden Land aufhält, dann ist die Raststätte ein scheinbar vertrauter Ort, weil man dort vertraute Dinge findet, nämlich Produkte multinationaler Konzerne. Die allgemeine Kapitalismuskritik, zu der ich jetzt ansetzen möchte, müssen Sie an dieser Stelle selbst denken. Um nicht auszuufern, beschränke ich mich nämlich vorerst auf das Wesentliche. Und das vorerst Wesentliche ist, wenn man sich auf einer Raststätte irgendwo im Ausland aufhält, gilt immer noch, man kennt das Benzin, man kennt die Zigarettenmarken, man kennt die Cola-Sorten, die hier angeboten werden. Alles wie zu Hause, egal wie weit weg man davon ist. In diesem Sinn ist auch jede Raststätte gleich. Und das nicht nur, weil in Italien eine einzige Kette de facto Monopolist ist. Aber ja, man kennt auch die Raststätte. Eine kurze Bemerkung am Rande. Den Namen der Raststättenkette kann ich hier nicht erwähnen, denn diese Sendung läuft in einem nicht kommerziellen Radiosender und der hat diesbezüglich klare Vorgaben. Aber wahrscheinlich können Sie sich eh denken, welche gemeint ist. Falls nicht, hier ein kleiner Tipp. Gleich wird das Lied Autogrill von der österreichischen Formation Euroteuro gespielt. Hören Sie aufmerksam zu, denn darin wird der Name einige Male erwähnt. Viel Spaß beim Rätseln. So, wo war ich? Genau. Jede Raststätte ist gleich. Unterschiede in Größe und Ausstattung dieser Nichtorte spielen keine Rolle. Worauf es ankommt, ist, dass die Erfahrung, die das Subjekt dort macht, immer dieselbe ist. Wie diese aussieht, habe ich ja jetzt lang und breit erklärt. Aber zur Sicherheit tue ich das gleich nochmal. Diesmal aber nicht mehr theoretisch, Sie können aufatmen, sondern am konkreten Beispiel von Herrn Wagner. Herr Wagner rollt nämlich gerade mit der ganzen Familie auf einem Raststättenparkplatz ein. Und ja, ich weiß, die Sache mit der Geschichte habe ich mir von Augers Vorwort zu den Nichtorten abgeschaut, aber ich kann damit leben, also werden Sie das wohl auch müssen. Aber vorher noch ein Lied. Herr Wagner hat seinen Wagen mittlerweile vor der Raststätte geparkt. Die Familie ist schon ausgestiegen und zu den Toiletten gegangen, als er selbst aussteigt und die Raststätte betritt. Alles ist hier irgendwie vertraut, wie immer. Man geht hinein durch ein Drehkreuz oder eine ähnliche Vorrichtung, kommt zum Barbereich und wenn man weiterschaut, erkennt man, dass man den Laden nur verlassen kann, wenn man den Gang folgt, der an jedem einzelnen Regal vorbeiführt. Es riecht nach Kaffee, Gebäck und komischerweise auch nach Putzmittel, weil auf Raststätten immer irgendwer irgendwo gerade wischt. Während Herr Wagner an die Kasse geht, um sich einen Macchiato zu kaufen, den er auch nach Jahren des Übens noch nicht akzentfrei aussprechen kann, sieht er sich um, beobachtet die Leute ein wenig. Er macht es automatisch, nimmt dabei aber nichts wahr, was der Rede wert wäre. Überhaupt nimmt er gerade sehr wenig bewusst wahr. Die Abläufe sind ja bereits geregelt. Die Raststätte denkt für ihn. Du möchtest ein belegtes Brötchen? Dann geh zuerst zur Kasse, bezahl dort, geh dann mit dem Kassezettel an die Bar, damit dir der Angestellte hinterm Tresen dein Brötchen geben kann. Macht man halt so. Immer. Da muss man nicht nachdenken. Deshalb denkt Herr Wagner auch gerade nicht nach. Überhaupt befindet er sich in einem seltsamen Zustand. Wie in einer Blase, in die seine Umwelt nur in abgeschwächter Form eindringen kann. Sie können diesen Zustand vielleicht in etwa nachvollziehen, wenn Sie jetzt die Lautstärke Ihres Radios um etwa die Hälfte runterschrauben. Ist natürlich nicht genau dasselbe, funktioniert aber als Metapher. Vorhin im Wagen hat Herr Wagner noch mit seiner Frau darüber gesprochen, ob sie wohl in der Wohnung alles ausgeschaltet haben und sogar noch bei den Nachbarn angerufen, sie mögen doch so gut sein und kurz nachsehen. Auch hat er gegrübelt, wie viel Arbeit sich wohl diesmal im Büro anstauen wird, während er die nächsten 10 Tage an der Adria liegt. Von solchen Gedanken ist in seiner Blase aber keine Spur mehr. Sein Kopf ist wie leergefegt. Weil wenn er es merken würde, dann würde er ja darüber nachdenken. Und würde er darüber nachdenken, wäre sein Kopf nicht mehr leer und er nicht mehr so ruhig. Aber Sie und ich merken das. Und deshalb können wir uns Gedanken über Wagners Standby-Modus machen. Wir können deshalb auch merken, dass seine Erfahrungen genau die sind, die eben jeder auf einer Raststätte macht. In diesen Erfahrungen besteht die Anziehungskraft von Raststätten. Innere Ruhe und eine Tasse Kaffee. Vielleicht noch was zum Essen, vielleicht noch ein Eis und alles andere egal. Wenn ich nicht vollkommen versagt habe, wissen Sie jetzt, was ich zu Beginn dieser Sendung mit der Behauptung gemeint habe, dass Raststätten Sehnsuchtsorte sind. Sie wissen dann auch, warum es so schwer ist, diesen Sehnsuchtsort zu erklären. Eben weil Raststätten passiv erfahren werden. Unbewusst. Wenn Sie Interesse an diesem Thema gefunden haben, finden Sie Quellenangaben zu dieser Sendung und weiterführende Informationen auf www.projektclusterfuck.tumblr.com. Etwas schwerfällig, deswegen wiederhole ich das jetzt nochmal. www.projektclusterfuck.tumblr.com. Leichter geht es, wenn Sie auf freirad.at nachschauen unter Sendungen von A bis Z und dort das Projekt Clusterfuck suchen. Da finden Sie alle relevanten Informationen. Wie gesagt, finden Sie weitere Informationen auch auf Instagram auf @projektclusterfuck. Alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Im Anschluss folgt jetzt eine aufs Thema abgestimmte Playlist, um erstmal wieder runterzukommen. Die nächste Sendung können Sie am 22. Februar hören, gleiche Zeit, gleicher Ort, anderes Thema. Bis dahin machen Sie doch mal einen Ausflug an eine Raststätte. Von meiner Seite auf alle Fälle ein herzliches
Wiederschauen!
Music is a right for everyone who needs to fly across the barriers of the mind which often stop the run of creativity. No one knows where it ends or begins, just something you can hold in your hand.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Projekt Clusterfuck. Für alle, die beim ersten Mal nicht dabei waren, das Projekt Clusterfuck ist eine Sendereihe, in deren Rahmen einmal im Monat Radio-Essays gesendet werden. Und zwar immer am letzten Donnerstag um 17 Uhr auf Freirad. Diese Essays dauern etwa 30 Minuten und im Anschluss daran gibt's eine etwa genauso lange Playlist zum Runterkommen. Den etwas besser ausformulierten Informationstext zur Sendung finden Sie auf freirad.at. Aktuelle Informationen gibt's auch auf projektclusterfuck.tumblr.com oder auf Instagram @projektclusterfuck, alles zusammengeschrieben und Projekt mit K. Das Thema des letzten Essays waren Autobahnraststätten als Nichtorte und Sehnsuchtsorte. Wenn Sie, wie ich, zu den geschätzten 3% der Menschheit gehören, die sowas brennend interessiert, dann können Sie die Sendung jederzeit auf der CBA nachhören. Den genauen Link finden Sie auf projektclusterfuck.tumblr.com. Ansonsten ist natürlich auch Google Ihr Freund. Wenn Sie aber sagen, nee, Raststätten finde ich jetzt nicht so geil, dann ist vielleicht der heutige Essay was für Sie. Es geht um die Zusammenhänge von Sprache, Übersetzung und Macht in George Lucases Filmreihe Star Wars. Los geht's. Und zwar mit zwei Klarstellungen. Erstmal muss ich Sie enttäuschen, wenn Sie jetzt eine halbe Stunde Nerd-Talk über den Krieg der Sterne erwarten. Mein Interesse an Star Wars ist nämlich vorhanden, aber etwas spezifisch. Also in etwa limitiert auf genau dieses Thema. Und was den Rest betrifft, eher lauwarm. Auch ist dieser Essay eigentlich schon etwas älter. Aus beiden Gründen werden in der Folge nur die Episoden 1 bis 6 berücksichtigt. Die beiden True Cult Trilogien quasi. Den Rest habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Während die Hardcore-Fans unter Ihnen jetzt vielleicht schon Sakrileg schreien und im schlimmsten Fall das Radio abdrehen, lassen Sie mich zur zweiten Klarstellung übergehen, die vor allem jene von Ihnen betrifft, die in Star Wars weniger versiert sind. In der Folge wird sehr häufig von Galactic Basic oder einfach nur von Basic die Rede sein. Damit ist die Sprache gemeint, die ein Großteil der Figuren in den Filmen spricht. Sie entspricht der Sprache der jeweiligen Fassung der Filme, ist aber nicht damit gleichzusetzen. Das heißt, in der englischen Fassung ist Basic also als Englisch realisiert und in der deutschen Synchronisation als Deutsch. Rein konzeptuell hat das Basic aber mit keiner der beiden Sprachen etwas zu tun. Es ist eine von vielen Sprachen in einer weit, weit entfernten Galaxis. Gut, ich hoffe, das ist jetzt klar. Wir gehen einfach mal weiter im Skript. Sprache steht in Star Wars, genauso wie in der Realität, natürlich nie für sich allein, sondern ist mitunter in komplexe kulturelle und politische Kontexte eingebettet. Spricht eine Figur im Film beispielsweise Huttisch, ist das nicht dasselbe, als würde sie Galactic Basic sprechen. Genauso spielt es natürlich eine Rolle, wer die jeweilige Sprache verwendet. Wir wollen hier der Frage nachgehen, welche Bedeutung Sprachen und Übersetzung im Kontext der kulturellen und politischen Machtgefüge der Filmreihe zukommt und welche Rolle sie bei der Charakterisierung von Figuren spielen. In Episode 4 kommen Luke und Obi-Wan Kenobi auf der Suche nach einem Piloten in die Kantine des Mos Eisley Spaceport auf dem Planeten Tatooine. Wenn Sie sich jetzt fragen, wer Luke und Obi-Wan sind und warum diese Typen einen Piloten suchen, dann sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, doch zuerst die Filme anzuschauen, bevor Sie diesen Essay weiterhören. Es wird in der Folge nämlich relativ wenig Inhaltsangaben geben. Sie gelten hiermit als gewarnt. Also, Luke und Obi-Wan kommen in die Kantine des Mos Eisley Spaceport. Dieser Ort ist ein Sammelpunkt für Wesen, die sich durch ihre Sprache genauso voneinander unterscheiden, wie durch ihr Aussehen. Im Lautgewirr aus Stimmen und Musik vernimmt man, während die Kamera Lukes Blicken durch den Raum folgt, immer wieder einzelne Fetzen von Unterhaltungen. Ein kleines pelziges Wesen bestellt an der Bar mit Zwitscherlauten ein Getränk. Zwei blaue Gestalten reden in einer Ecke miteinander. Die Sprache ist unbekannt und wirkt roboterhaft. Andere Sprachen, die man hört, bestehen scheinbar aus Grunzgeräuschen oder anderen nicht zuordnenbaren Lauten. Diese Szene führt dem Zuschauer nicht nur die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Galaxie vor Augen, sondern macht erstmals deutlich, wie wichtig Übersetzung darin ist. Und zwar, indem Übersetzung hier zur Gänze ausbleibt. Als Basic-Sprecher versteht Luke hier rein gar nichts. Und den Rezipienten geht es natürlich genauso. Weil Verstehen hier ausgeschlossen ist, verliert Luke wichtige Anhaltspunkte, um seine Umgebung interpretieren zu können. Genauso verliert er auch die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen.
Er befindet sich in einer Ohnmachtsposition, die quasi ex negativo eine der wichtigsten Aufgaben der Übersetzung im Film verdeutlicht. Sie ermöglicht es den Figuren in einer multilingualen Galaxie zu verstehen und verstanden zu werden. Das ist ziemlich offensichtlich, oder? Immerhin ist das quasi die Definition von Übersetzung. Aber der springende Punkt ist, erst durch die Möglichkeit der Kommunikation, die in vielen Fällen erst die Übersetzung schafft, werden Figuren handlungsfähig. Der Translationswissenschaftler Michael Cronin schreibt dazu in seinem Buch Translation Goes to the Movies, ich zitiere hier und übersetze: Übersetzung ist der Schlüssel zum Überleben. Ohne Übersetzung werden die Figuren im Film vom Unkontrollierbaren kontrolliert. Ein kleines Beispiel dazu. In der Mos Eisley-Szene wird Luke von Ponda Baba, einem Wesen, das man sich in etwa so wie eine Seekuh vorstellen kann, an der Schulter gestoßen. Gleichzeitig adressiert es ihn mit einer Reihe von Grunzlauten. Luke fehlen in dieser Situation die sprachlichen Mittel, um zu verstehen, was sein Gegenüber von ihm will, und so reagiert er auf die einzig mögliche Weise, nämlich gar nicht. Er wendet sich ab. Erst als ihm Ponda Babas Kumpane Dr. Evertsan die Kernaussage der Botschaft auf Basic vermittelt, die in etwa so viel bedeutet wie, dass Ponda Baba Luke nicht ausstehen kann, kann Luke kommunizieren und wird damit auch handlungsfähig. Wobei man anmerken muss, dass Obi-Wan in diesem Fall das Handeln für seinen Schützling übernimmt und Ponda Baba kurzerhand den Arm abschlägt. Eine für einen Jedi-Ritter moralisch fragwürdige Aktion? Das kann sein, aber im Moment ist es nicht wichtig, denn uns soll an dieser Stelle nur die Übersetzung in der Szene interessieren. Wenn Dr. Evertsan Ponda Babas Grunzen übersetzt, dann haben wir es mit einem Fall von intradiegetischer Übersetzung zu tun. Also Übersetzung, die im Rahmen der Handlung bzw. innerhalb des filmischen Raumes passiert. Die wahrscheinlich bekanntesten Beispiele dafür sind Chewbacca und R2-D2, zwei Figuren, die man oft nur deshalb verstehen kann, weil ihre Partner Han Solo und C-3PO ihre Äußerungen ins Basic übersetzen. Neben der intradiegetischen Übersetzung kommt aber auch extradiegetische Übersetzung vor, also solche, die nicht Teil der Filmhandlung ist. Sie erfolgt meistens durch Untertitel und dient in erster Linie als Verständnishilfe für Rezipienten. Als etwa der Kopfgeldjäger Greedo Han Solo in der Mos Eisley-Kantine auf Huttisch konfrontiert, kann ihn Solo problemlos verstehen, anders als die Rezipienten. Da aber der Inhalt für die Nebenhandlung mit Jabba the Hutt wichtig ist, wird untertitelt. Bevor wir jetzt die Mos Eisley-Kantine verlassen und hinaus in die Galaxie gehen, machen wir nochmal kurz eine Verschnaufpause. Vor dem Lied sind wir bei der intra- und extradiegetischen Übersetzung im Film Star Wars stehen geblieben. Und wir knüpfen jetzt daran an. Ein wichtiger Aspekt im Fall von intra- wie extradiegetischer Übersetzung ist der, dass dadurch fremde Sprachen hörbar bleiben. So werden Botschaften oder zumindest deren Kernaussagen vermittelt, während gleichzeitig mehr Platz für die Andersartigkeit von Figuren wie Greedo oder Ponda Baba bleibt, die um einiges vertrauter wirken würden, würden sie Basic sprechen. Auf diskretere Weise wird Andersartigkeit im Film durch Akzente und andere sprachliche Besonderheiten bei der Verwendung von Basic betont. Der Jedi-Meister Yoda etwa bildet Sätze bevorzugt nach der Struktur Objekt-Verb-Subjekt, anstatt Subjekt-Verb-Objekt, was im Englischen oder Deutschen üblich wäre. Das heißt, Yoda sagt beispielsweise, viel zu lernen du noch hast, anstatt du hast noch viel zu lernen. Yodas Gesprächspartner müssen also, wie die Rezipienten auch, eine minimale intralinguale Übersetzungsleistung erbringen, wobei der Jedi-Meister natürlich trotzdem relativ einfach zu verstehen ist. Etwas anders verhält es sich mit Figuren wie dem Gunganen Jar Jar Binks, der erstmals in Episode 1 auftaucht. Gunganisch gilt im Star Wars-Kontext als eigenständige Sprache, die dem Basic aber sehr ähnlich ist. Entsprechend wird sie von Rezipientinnen eher als ein Dialekt wahrgenommen. Die Sprache unterscheidet sich von Basic durch die Verwendung von Affixen wie Sa, etwa sagt Jar Jar Misa call Jar Jar Binks, weiters durch unübliche syntaktische Strukturen und vor allem durch den Akzent, der stark an einen karibischen Akzent des Englischen erinnert. Auch bei den Nemoidianern der Handelsföderation ist der Akzent das sprachliche Attribut, das am meisten auffällt. Die Inspiration für diesen Akzent war, laut Ben Burtt, dem Tontechniker und Sounddesigner der Star Wars-Reihe, das Englisch von Thai-Sprechern. Übrigens gibt es einen kleinen Mythos um die Nemoidianer, demzufolge ihre eigentliche Sprache das Pak-Pak ist. Allerdings ist Pak-Pak dermaßen komplex und vor allem lautlich für Nicht-Nemoidianer so schwer zu reproduzieren, dass das Volk beim Ausbau seiner Handelsbeziehungen mit der restlichen Galaxie nicht drum herum kam, Basic zu lernen. Aber weiter. Cronin beschreibt den Akzent als eine Spur der Übersetzung innerhalb des Basics, die entweder negativ oder positiv repräsentiert sein kann. Aber sogar scheinbar positiv repräsentierte Akzente können eine herablassende, infantilisierende Haltung gegenüber dem Akzentsprecher heraufbeschwören. Beim Sehen der Filme fällt einem das vielleicht nicht ganz bewusst auf, aber von vielen dürfte es zumindest unterschwellig oder intuitiv wahrgenommen werden. So waren beispielsweise die Akzente Jar Jars und der Nemoidianer beim Erscheinen von Episode 1 im Jahr 1999 Anlass für einen medialen Aufschrei. George Lucas bediene in seinem Film rassistische Stereotypen. Es soll hier nicht die Frage verhandelt werden, ob diese Behauptungen zutreffen oder nicht. Vielmehr wird auf diese Kontroverse hingewiesen, um dadurch anschaulich zu machen, wie stark Figuren durch ihren Akzent charakterisiert werden und dass diese Charakterisierung, wie Cronin schreibt, oft nur positiv zu sein scheint, in Wahrheit aber eine negative ist. Jar Jar Binks ist einerseits freundlich, hilfsbereit und lustig, gleichzeitig aber auch sehr tollpatschig, leicht zu verängstigen und wenig intelligent. All das wird durch seinen Akzent noch unterstrichen. Er ist vergleichbar mit dem Typen des Coon, den Donald Bogle in seinem Buch Toms, Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks als Teil einer Typologie von schwarzen Figuren im amerikanischen Film beschreibt. Der Coon ist ein Schwarzer, der in Filmen als Belustigungsobjekt und Knallcharge auftaucht. Besonders der Schauspieler Stepin Fetchit wurde bekannt für die Darstellung solcher Coons. Schlaksig, einfach gestrickt, etwas dämlich und mit einem Äußeren, das diese Eigenschaften unterstreicht. Besonders sticht aber auch ihr gebrochener Dialekt hervor. Und Donald Bogle spricht hier explizit von einem very broken Dialect. Jar Jar Binks kann im Wesentlichen genauso beschrieben werden wie ein Coon. Allerdings ist es die letzte Charakteristik, der gebrochene Dialekt bzw. Akzent, die diesen Vergleich überhaupt erst nahelegt. Würde die Figur nicht mit karibischem Akzent sprechen, wäre die Assoziation mit schwarzen Stereotypen sehr unwahrscheinlich. Dasselbe gilt auch für die Nemoidianer. Durch ihren asiatischen Akzent erinnern sie an Filmbösewichte wie Dr. Fu Manchu und bedienen so ein bestimmtes Klischee, das wiederum ihre Darstellung als bedrohlich und böswillig unterstreicht. Wir fassen zusammen. In Star Wars heben die verschiedenen Sprachen und Akzente die Andersartigkeit von Figuren hervor und hängen mit negativen oder oft nur scheinbar positiven Charakterisierungen zusammen. Hervorhebung durch Sprache erfolgt dabei immer in Abgrenzung zur dominanten Gruppe der Basic-Sprecher, wobei Basic unmarkiert bleibt. Das Verhältnis der Sprachen untereinander und vor allem zum Basic als Lingua Franca der Galaxie lässt damit Rückschlüsse auf bestehende Machtverhältnisse zu. Und das besonders in der Prequel-Trilogie, in der Demokratie und der Untergang sowie Globalisierung und Marktexpansion zentrale Themenkomplexe sind, deren innere Dynamik sich entlang von Sprache, ihrer Verwendung und ihrer Wirkung nachzeichnen lässt. Basic ist schon in Episode 1 die dominante Sprache, die beispielsweise im Senat der Galaktischen Republik gesprochen wird. Gleichzeitig haben in der Demokratie aber auch andere Sprachen ihre Daseinsberechtigung. Man setzt auf Diplomatie und in diesem Zusammenhang auch auf Übersetzung, die es jedem ermöglicht, sich am Machtdiskurs zu beteiligen. Mit der Machtergreifung durch Darth Sidious wird dieser Diskurs aber einseitig und Diplomatie und Übersetzung zunehmend unwichtig. Alle Wesen der Galaxie stehen plötzlich vor der Wahl, die Sprache und Kultur des Imperiums anzunehmen oder die eigene Daseinsberechtigung zu verlieren. Sehr anschaulich wird das in Episode 2. Hier gibt es eine Szene, in der Anakin aus Rache am Tod seiner Mutter einen ganzen Stamm von Tusken Raiders ermordet. Als er später Padme davon erzählt, stellt er fest, die Tusken Raiders seien wie Tiere und er habe sie wie Tiere geschlachtet. Diese Art von Entmenschlichung oder Entwesentlichung? Tusken Raiders sind ja eigentlich keine Menschen. Naja, Sie wissen schon, auf was ich hinaus will. Auf alle Fälle ist diese Art von Entmenschlichung nicht zuletzt deshalb möglich, weil die Sandleute keine Sprache haben. Oder genauer gesagt, sie haben zwar eine Sprache, doch man versteht sie nicht. Während der Szene kommt keine Form von Übersetzung vor. In einem Zitat von Cronin wurde bereits festgehalten, dass Übersetzung der Schlüssel zum Überleben ist, was sich in diesem Fall auf sehr makabere Weise bewahrheitet. Denn durch ihr Fehlen wird dieses Massaker möglich. Solange die Sandleute nicht in der Lage sind, sich sprachlich dagegen zu wehren, können sie auf eine tierische Existenz reduziert und entsprechend behandelt werden. Die Dynamik dieser Szene lässt sich nun auf die Gesamtsituation im Imperium übertragen. Weil es an Übersetzung fehlt, bleiben im Prinzip nur sprachliche und kulturelle Anpassungen, um das eigene Überleben zu sichern. Ein Akzent wird in diesem Kontext zu einem politischen Statement, das, abhängig davon, auf welcher Seite der Macht man steht, unterschiedlich ausfällt. Ein gutes Beispiel dafür ist das Verhältnis zwischen Anakin und Watto in Episode 1 und 2. In Episode 1 ist Anakin Watos Sklave. Obwohl beide Basic beherrschen, sprechen sie ausschließlich Huttisch miteinander. Auch redet Anakin in der Regel nur dann mit Watto, wenn er von ihm angesprochen wird. Denn als Sklave steht es dem kleinen Jungen weder zu, seine Muttersprache zu verwenden, noch frei zu reden. Er muss sich an die sprachlichen Vorgaben seines Herrn halten. Was dabei aber auffällt ist, dass er Huttisch mit einem Basic-Akzent spricht. Er versucht erst gar nicht, wie ein Muttersprachler zu klingen, obwohl das in der Realität oft das ideale Ziel ist, wenn man eine Fremdsprache lernt oder bereits spricht. In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass Sprache auch Identität bedeutet, und für Identität hat Anakin einen sehr ausgeprägten Sinn. Beispielsweise antwortet er auf Padmes Frage, ob er ein Sklave sei, sehr entschieden: "I am a person and my name is Anakin." Er bewahrt seine Identität ein Stück weit, indem er am Akzent seiner Muttersprache festhält und leistet damit auch unterschwellig Widerstand gegen seinen Unterdrücker. Als ihn Qui-Gon Jinn kurze Zeit später freikauft, erfüllt sich Anakins Wunsch nach Freiheit. Bei seiner nächsten Begegnung mit Watto sind die Karten neu gemischt. Anakin ist jetzt angehender Jedi-Meister und steht damit auch indirekt im Dienst der Republik. Er ist also Teil der dominanten Kultur und spricht ihre Sprache. Trotzdem begrüßt er Watto auf Huttisch, immer noch mit deutlichem Basic-Akzent. Weil Anakin diesmal aber nicht als Sklave spricht, sondern als freier Mann und Jedi, liegt im Akzent keine Form von Widerstand mehr. Stattdessen beansprucht er damit Diskurshoheit. Im Kontext der Galaktischen Republik steht er über Watto und macht seinen Status geltend. Dass er seinen Willen bekommt, zeigt sich an der Reaktion Wattos, der, sobald er Anakin wiedererkennt, ins Basic wechselt. Doch auch Watto spricht Basic mit seinem eigenen Akzent. Das Verhältnis zwischen den beiden hat sich ins genaue Gegenteil verkehrt. Wir können hier festhalten, beharrt eine Figur, die der jeweils dominanten Sprache und Kultur angehört, auf ihrem Akzent, dann gilt im Großen und Ganzen das, was Cronin in einem Satz auf den Punkt bringt. Der Herr mag zwar deine Sprache sprechen, aber er spricht immer noch als Herr zu dir. Um damit zugleich die Position unterdrückter oder zumindest nicht dominanter Figuren abzudecken, reicht es im Wesentlichen, Herr mit Sklave auszutauschen. Eine Überlegung zum Schluss. Wie gesagt, sind die Machtverhältnisse zwischen Sprachen zur Zeit der Galaktischen Republik noch relativ dynamisch und stark kontextabhängig. Mit dem erstarkenden Imperium werden sie aber zunehmend rigide. Indem Darth Sidious seine Herrschaft etabliert, verlieren Sprachen neben Basic ihre Daseinsberechtigung. Orte, an denen sprachliche und in diesem Zusammenhang auch kulturelle Vielfalt möglich ist, werden zunehmend weniger. Einer dieser Orte wurde bereits genannt und führt uns zurück an den Anfang dieses Essays, der Mos Eisley Spaceport auf Tatooine. Tatooine befindet sich im Outer Rim am Rand der Galaxie und wird von den Hutts regiert. Weil der Einfluss des Imperiums hier sehr gering ist, ist Tatooine im Allgemeinen und Mos Eisley mit seinem Raumflughafen im Speziellen ein Zufluchtsort für Verbrecher, Kopfgeldjäger und andere zwielichtige Gestalten, die man in der bereits beschriebenen Kantinenszene mit Luke und Obi-Wan beobachten kann. In dieser Kantine gelten keine gängigen Gesetze, sondern nur eine Art Recht des Stärkeren. Wenn Obi-Wan Ponda Baba die Hand abschlägt oder Han Solo Greedo erschießt, dann erregt das zwar für die Dauer des Vorgangs Aufmerksamkeit, aber nur Sekunden später ist alles wieder wie gehabt. Und neben den Gesetzen gelten hier wie gesagt auch imperiale Machtstrukturen nur bedingt, was sich besonders auf sprachlicher Ebene zeigt. Grundsätzlich macht es in der Kantine nämlich keinen Unterschied, ob jemand Huttisch, Basic oder eine andere Sprache spricht, denn alle Kommunikationsformen sind zunächst vom Status her gleich. Das beweist nicht nur die Vielfalt der Sprachen, die hier vorherrscht, sondern auch das erwähnte Gespräch zwischen Greedo und Han Solo. Keiner der beiden befindet sich in einer Position, aus der heraus er bestimmen könnte, welche Sprache gesprochen werden soll. Also verwendet jeder einfach die, die er bevorzugt. So spricht Greedo Huttisch und Han Solo eben Basic. Zur politischen Situation tritt hier noch ein weiterer Umstand, der vielleicht indirekt Sprachvielfalt begünstigt. Als Weltraumflughafen lässt sich der Mos Eisley Spaceport nämlich, und das knüpft jetzt an den Radio-Essay vom letzten Mal an, als ein Nichtort im Sinn Marc Augers verstehen. Es gibt keine besondere Geschichte oder Identität, die mit solchen Orten verbunden ist. Es sind auch keine Orte der sozialen Interaktion, sondern der Einsamkeit. Was hier zugegeben etwas trist klingt, erweist sich mit Blick auf die sprachliche und kulturelle Diskurshoheit des Imperiums aber als ein ähnlicher Katalysator wie das Fehlen imperialer Gesetze und politischen Einflusses. Als Raumflughafen ist der Mos Eisley Spaceport nämlich an und für sich schon ein Ort, an dem das Nebeneinander von Sprachen und Kulturen Teil des Status quo ist. Der Begriff Nebeneinander ist in diesem Fall nicht willkürlich gewählt. An diesem gesetzfreien Nichtort bleibt man nämlich für sich oder in kleinen Gruppen Gleichgesinnter. Von Verstehen und Miteinander kann hier keine Rede sein. Indikator dafür ist wieder das Fehlen von Übersetzung, ganz ähnlich wie im Imperium. Der Unterschied liegt aber darin, dass man hier unabhängig von Sprache und Herkunft zumindest mit einem bestimmten Maß an Akzeptanz rechnen kann, was eben diese Sprache und Herkunft betrifft. Oder vielleicht ist es etwas zu weit gegriffen, von Akzeptanz zu sprechen. Jedenfalls, der Punkt ist, dass im Mos Eisley Spaceport grundsätzlich niemand über jemand anderem steht. Zumindest nicht aus strukturellen Gründen, wie es im Imperium der Fall ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass Sprache und Übersetzung in Star Wars eine Vielfalt von Funktionen erfüllen. Sie sind wichtige Gestaltungsprinzipien der Filmreihe, von der Figurencharakterisierung bis hin zur Signalisierung von Unterdrückung und Widerstand. Sie stehen dabei aber nie für sich allein, sondern sind in einen übergeordneten Kontext eingebettet, in dem es unter anderem um Identität und Machtstrukturen geht. Diese unterscheiden sich natürlich nicht besonders von unserer echten Welt, denn die Prinzipien sind stets dieselben. So kann einem eine Filmreihe wie Star Wars vielleicht sogar dabei helfen, Parallelen in der echten Welt besser zu durchschauen oder vielleicht überhaupt erst wahrzunehmen. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens ein paar Explosionen im Weltraum gesehen. Auch geil. So, das war's jetzt schon wieder mit dem Projekt Clusterfuck. Ob Sie diesmal gut unterhalten wurden oder vielleicht sogar was gelernt haben, lasse ich Sie selbst entscheiden. Meine Meinungsdiktatur beginnt und endet schließlich mit meinen Radiomonologen. Wenn Sie Interesse am Thema gefunden haben, finden Sie Quellenangaben zu dieser Sendung sowie weiterführende Informationen auf www.projektclusterfuck.tumblr.com. Zusätzliche Informationen finden Sie auf Instagram @projektclusterfuck. Und wenn diese ganzen Adressen jetzt zu kompliziert zum Mitschreiben waren, keine Sorge, gehen Sie einfach auf www.freirad.at und suchen Sie dort nach Projekt Clusterfuck. Da finden Sie alles, was Sie brauchen. Sogar eine E-Mail-Adresse, die Sie gerne benutzen dürfen, um mich in Grund und Boden zu kritisieren. Da stehe ich nämlich voll drauf. Wie angekündigt, folgt jetzt noch eine Playlist zum Runterkommen. Die nächste Sendung können Sie am 29. März um 17 Uhr hören. Bis dahin schauen Sie doch wieder mal Star Wars. Von meiner Seite auf alle Fälle ein herzliches
Bitte schauen!